Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe nochmal die ganzen Hauptdarsteller mitgebracht und mal zeitlich geordnet, was wir das vorletzte Mal uns ja angeschaut haben. Es gibt ja so drei Zeitepochen, müsste man fast sagen. Einmal hier die Klassik. Bei mir beginnt sie jetzt mit 500, aber man kann auch mit 600, mit Pythagoras beginnen und den Vorsokratikern. Aber wir beginnen mit Sokrates, das ist er. Und dann bis zu Alexander dem Großen, das ist dann hier. Der erste Bereich ist die Klassik, also die griechische Klassik. Ab Alexander dem Großen von 320 Pi mal Daumen vor unserer Zeitrechnung bis ins erste Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also bis Pi mal Daumen 300 Jahre, war dann der Hellenismus. Das war die Zeit, wo der Aufstieg Roms begonnen hat, ab dem 3. Jahrhundert. Erst war Alexander der Große und dann ist immer stärker Rom geworden, also indem sie die Phönizier bekämpft haben, also Karthago, und dann langsam immer mächtiger wurden, bis zu Caesar, also da war der Hauptphilosoph Cicero. Dann gab es den Bürgerkrieg in Rom. Die nächste Epoche ist Augustus, also der erste römische Kaiser, und dann beginnt die römische Kaiserzeit. Das sind so die drei Epochen. Was man hier in dem Bild schön sieht, ist, dass die klassischen und maßgeblichen Philosophen, die uns interessieren, alle entweder in der Klassik bzw. zu Beginn des Hellenismus gelebt haben. Im Übergang gab es wenig maßgebliche Philosophen, die haben alle von den Schriften der früheren Philosophen gelebt. Dann gibt es den Cicero. Der ist deswegen wichtig, nicht weil er ein Stoiker war, was ja unser Hauptfokus ist, sondern weil er die griechischen Philosophen in die römische Welt eingeführt hat, kann man sagen, indem er die griechischen Philosophen auf Latein aus seiner Perspektive dargestellt hat, so müsste man das sagen. Er gehört eigentlich zu der Richtung der Skepsis, also war selbst kein Stoiker, aber viele heutige Quellen beziehen sich auf die Schriften von Cicero, die er über die griechischen Philosophen geschrieben hat. Und dann kommt die Philosophen aus der römischen Kaiserzeit, und da sind die maßgeblichen eigentlich Seneca, Epiktet, Marc Aurel. Das sind so die Hauptdarsteller unserer Geschichte. Was man hier auf dieser Übersicht sieht, einige sind farbig und andere sind schwarz-weiß. Was hat es damit auf sich? Die farbigen, von den Philosophen gibt es Texte. Von all den anderen gibt es überhaupt nichts, beziehungsweise gibt es nur Fragmente oder Texte über sie. Und das zeigt unser Problem, was wir haben, beziehungsweise was die ganze Philosophiegeschichte eigentlich hat, was sie aber extrem gut verschweigen in ihren Texten, finde ich. Die meisten Philosophiegeschichten beginnen zwar vor Sokrates, aber der maßgebliche Hauptphilosoph der Klassik war Sokrates. Das Witzige ist nur, von ihm gibt es überhaupt keine Texte. Alles, was wir von Sokrates wissen, ist über seinen Schüler Platon bzw. Xenophon, zwei Schüler, die Texte geschrieben haben. Diese Dialoge, wo der Sokrates die Hauptperson ist, sind nichts anderes als literarische Darstellungen. Man kann nicht unterscheiden, was hat der Sokrates wirklich gesagt und was ist die Erfindung von Platon. Das ist das erste Problem. Von allen anderen, also Aristoteles habe ich noch mit reingenommen, obwohl der für unsere Thema nicht das Entscheidende ist, aber das sind eigentlich die beiden Philosophen, wo es irre viele Texte gibt. Über die anderen weiß man eigentlich kaum etwas. Die Übertragung der Texte hat leider so nicht stattgefunden. Ein Grund war natürlich der, dass diese Texte auf Material geschrieben wurden, was relativ leicht vergeht. Papyrus war das seinerzeit. Die mussten immer wieder neu abgeschrieben werden. Das hat Geld gekostet. Es gab zwar große Bibliotheken, also die bekannteste war in Alexandria, hier im Hellenismus. Da muss es eine eigene Abteilung gegeben haben, wo nur Leute drin saßen, die die alten Texte abgeschrieben haben, bevor die Papyri zerstaubt sind. Das ging mehr oder weniger bis in die römische Kaiserzeit. Ab 400, 500 ist dann die Tradierung über das Christentum entstanden. Das Römische Reich ist niedergegangen und die Schreibkultur ist bei uns in Europa über die christlichen Klöster gegangen. Das heißt, die Germanen konnten selbst oft überhaupt nicht schreiben, Die noch schreiben konnten, das waren die christlichen Kleriker. Dort gab es auch in den Klöstern Kopierabteilungen. Die haben aber natürlich ihre eigenen christlichen Texte hauptsächlich kopiert und hatten wenig Interesse, diese heidnischen Philosophen zu tradieren. Und dadurch ist extrem viel Material verloren gegangen. Ein Teil des Materials ist dann über den Umweg von Byzanz und über arabische Länder, wo auch Texte weiter tradiert wurden, dann in der Renaissance, also 15. bis 16. Jahrhundert, wieder nach Europa zurückgekommen. Das ist so ein bisschen zu dieser Tradition. Insofern ist es in einem Punkt interessant, wenn wir heutige Philosophiegeschichten lesen, stellt sich dann immer die Frage, woher weiß der Autor das eigentlich, was der Sokrates gesagt hat oder was der Antisthenes gesagt hat, weil die selbst haben überhaupt keinen Text überliefert. Und wenn man dann die Quelle nachverfolgt, dann landet man entweder bei Cicero, der ja gar kein Stoiker war, oder, und das ist noch interessanter, bei Diogenes Laertios. Das ist er hier, der Letzte, der selbst überhaupt kein Philosoph war, sondern der hat ein Buch geschrieben, wo er sämtliche antiken Philosophien zusammengefasst hat, aber sein Hauptinteresse waren Anekdoten, also Geschichten über diese Philosophen. Sein Hauptinteresse war nicht philosophische Systeme, sondern der hat Anekdoten gesammelt und ist eine der Hauptquellen heutiger Philosophiegeschichten. Man weiß auch nicht, wie adäquat seine Zusammenfassungen sind, weil man kann es nicht beurteilen, weil man die Originale gar nicht. Und dann haben wir aber hier wieder in der römischen Kaiserzeit haben wir drei Philosophen, wo wir ein bisschen mehr Material haben. Das heißt, der Seneca war ein Vielschreiber, der war ein Modeschriftsteller, sehr wohl ein, ich weiß nicht, ob man ihn Philosoph nennen sollte, aber zumindest ein philosophischer Schriftsteller. Heute würde man wahrscheinlich sagen, populärwissenschaftlich, war total angesagt in der römischen Aristokratie. Und zu dem Zeitpunkt im römischen Kaisertum in dieser Zeit, in den ersten 200 Jahren unserer Zeitrechnung, war die Stoa die maßgebliche philosophische Richtung innerhalb Roms. Von Epiktet haben wir Mitschriften eines seiner Schüler und von Marc Aurel haben wir nur ein privates Notizbuch, was nie zur Veröffentlichung gedacht war, wo er seine eigenen Ermahnungen hineingeschrieben hat. Ermahnungen an mich selbst heißt, ist eine Übersetzung oder Selbstbetrachtungen. Und das sieht man, dass in heutigen Philosophiebüchern, obwohl die so schreiben, ja, und Sokrates hat das und das gedacht und das war so ein Typ und er hat das und das gemacht und so, aber die Quellenlage ist extrem dünn bzw. bis gar nicht vorhanden. Und das Interessante ist, viele Philosophiegeschichten stellen Behauptungen auf, wo man sich fragt, wo haben die das eigentlich her? Von all diesen Philosophen gibt es Fragmente, Textzitate, müsste man sagen, wo man das Originalwerk gar nicht kennt. Man kennt gar nicht den Zusammenhang, in dem dieses Textfragment oder dieses Zitat geschrieben wurde. Und man kennt auch nicht das Gesamtwerk dieser Person. Diese beginnen mit dem 19. Jahrhundert. Philosophiehistoriker haben nichts anderes gemacht, als diese ganzen Fragmente zusammengesammelt und daraus ein Bild kreiert. Aber inwieweit das adäquat ist zu den Lehrgebäuden, was diese lebenden Philosophen vor 2500 Jahren wirklich gelehrt haben und auch mit welchem Schwerpunkt, kann heute niemand mehr sagen. Da sind wir bei dem nächsten Thema, das ist die Hermeneutik. Das ist ein Thema, was für uns jetzt hier interessant ist. Das heißt, wer sagt was über die Stoa? Ist es ein Stoiker, der aus seiner eigenen Einsicht versucht, dieses stoische System darzustellen, das wäre Seneca, Epiktet, Marc Aurel, oder sind es andere Philosophen, die über die Stoa sprechen? Das wäre Cicero zum Beispiel oder Diogenes Laertios. Bei all diesen Zusammenfassungen von Cicero oder von Diogenes Laertios muss man immer mitdenken, die stellen etwas dar, was nicht ihre eigene Anschauung ist. Und teilweise stellen sie es natürlich aus ihrer Perspektive dar. Im günstigsten Fall missverständlich, weil sie selbst nicht verstanden haben, worum es vielleicht geht. Oder bösartig verzerrend, weil sie sich darüber lustig machen. Es gibt natürlich noch andere Philosophiehistoriker aus dieser Zeit, die die Stoa sehr verfälschend dargestellt haben, weil irgendwelche Punkte ihnen nicht gefallen haben oder weil sie sich selbst profilieren wollten. Und das muss man alles mitdenken, wenn man Texte über die Stoa liest. Das heißt immer die Frage, wer sagt was, mit welcher Motivation, in welchem Zusammenhang und welche Texte sind von ihm überliefert. Und das ist eigentlich der klassische hermeneutische Zugang, also sich die Quellen bewusst zu machen. Ist es eine Darstellung eines eigenen Systems oder ist es etwas über die Person? Die gleiche Herangehensweise können wir heute mit unseren Medien, zum Beispiel jetzt über den Nahostkonflikt. Also auch da ist ja interessant, wer sagt was. Wenn man sich die Medien anschaut, finden wir extrem viele Meinungen von Leuten, die mal irgendwas wo gehört haben oder mit irgendjemandem geredet haben. Und dann bauen sie schon so eine Geschichte drüber. Und wenn man das eins zu eins übernimmt, sozusagen als Tatsachenbericht, dann ist das wieder nicht wirklich adäquat, weil die waren meistens gar nicht dabei. Oder das andere Extrem, man nimmt, was man jetzt auch momentan findet, wo man auch vorsichtig sein muss, man nimmt Zeugen, die das wirklich miterlebt haben, die sprechen aus ihrer Emotion heraus und das ist extrem berührend, aber das ist jetzt ein winziger Ausschnitt. Dieses Thema, wer sagt was, mit welcher Motivation, aus welcher Perspektive, ist interessant für unser Thema, die Stoa, als auch für heutigen Umgang mit Nachrichten und Social Media und was auch immer. Das vergessen wir oft, dass viele dieser Journalisten oft eine eigene Hidden Agenda im Hintergrund haben. Es macht ja einen Unterschied, ob irgendein ORF-Korrespondent selbst Jude ist und aus Tel Aviv berichtet oder ob das ein Palästinenser ist, der aus Tel Aviv berichtet. Kriegt man total verschiedene Perspektiven. Oder ob es ein Ami ist, der nochmal eine ganz andere Hidden Agenda im Hintergrund laufen hat. Und ich glaube, das ist wesentlich, sich wirklich diese ganzen Informationen, mit denen wir momentan überschwemmt werden, in der Art und Weise zu filtern, dass man sich immer wieder überlegt, okay, wer ist das eigentlich, der das sagt? Aufgrund welcher Qualifikation sagt er das? Und gibt es irgendeine Hidden Agenda? Warum sagt er das? In welchem Kontext? Was will er damit bewirken? Diese Mär von Objektivität löst sich bei genauerem Hinschauen im Punkto Philosophiegeschichte auf und im Punkto Berichterstattung aus aktuellem Anlass. Und das wird oft, finde ich, unsauber dargestellt und das kann man leicht selbst dann auch vergessen, dass man glaubt, das war dann wirklich so. Aber eigentlich ist es nur die Meinung von einer Person aus ihrer eigenen Perspektive, die natürlich für die Person stimmig ist, aber wo man nicht vergessen darf, dass es nur ein Mosaiksteinchen von dem Gesamtgefühl ist. Das wäre so für mich der erste Schritt. Wie gehen wir an unser Thema heran? Und die Texte, die ich immer wieder vorstellen werde, ist wichtig, dass man die zuordnen kann, damit man weiß, welche Person mit welcher Biografie auch, weil das sind ja ganz unterschiedliche Leute. Wenn ihr euch erinnert, Seneca war der Berater Kaiser Nero. Seneca, einer der reichsten Männer durch Schenkungen vom Kaiser im römischen Imperium war. Und der schreibt halt über Bedürfnislosigkeit, also irgendwie ein bisschen ambivalent, könnte man sagen. Epiktet ist als Sklave geboren worden, dann freigelassen worden, hat eine eigene Schule gegründet und hat auch am Hof von Kaiser Nero gelebt, wobei man weiß nicht, wie nah. Ein hoher Würdenträger von Kaiser Nero, also so ein Beamter, hat Epiktet gekauft und dann auch später freigelassen. Insofern hat er sehr wohl mitgekriegt, was da in diesen höheren Kreisen passiert. Marc Aurel war römischer Kaiser und hat die Stoa aus seiner Perspektive interpretiert. Das finde ich wichtig, sich bei den Texten bewusst zu sein, was für eine Biografie hat der Autor und aus welcher Perspektive berichtet er. Obwohl wir natürlich nicht wissen, was für eine Perspektive die Leute hatten, aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob man einfach einen Text nimmt, man weiß gar nicht, wer den geschrieben hat und man lässt nur den Text auf sich wirken oder man liest ihn zumindest mit dem Wissen des Hintergrunds des Autors. Das finde ich, macht das Bild reicher und vollständiger. Unser Ansatz ist ja sowieso nicht, dass wir jetzt versuchen, die Wahrheit über die Philosophie in der griechischen Klassik, in dem Hellenismus oder in der römischen Kaiserzeit herauszufinden, sondern unser Ansatz ist ja eher mal zu schauen, gibt es Parallelen zum Buddhismus, gibt es Unterschiede zum Buddhismus, was können wir daraus lernen und was macht für unseren Alltag durchaus Sinn und was ist vielleicht sehr fremd für uns. Vielleicht lassen wir es erstmal so stehen, was? Danke.